Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Marktplatzes. Heute unser Thema Haustiere und wie man mit ihnen umgehen sollte. Unsere Gäste hier im Studio sind Heidi Bernauer-Münz, sie ist Tierärztin, Herbert Bollhöfer, Zoofachhändler und Sandra Alther, Vertreterin der Organisation Pro Wildlife und in München zugeschaltet der Psychologe Reinhold Bergler. Sie können sich an dieser Sendung wie immer beteiligen. Unsere Hörertelefonnummer 00800 44 64 44 64, das Hörertelefon, am Ende eine 5 statt der 4, das ist unsere Faxnummer und unsere E-Mail-Adresse lautet marktplatz@dradio.de. Die E-Mail-Adresse marktplatz@dradio.de. Wir haben über artgerechte Haltung auch schon gesprochen. Wenn wir jetzt vielleicht zwei Tierarten herausgreifen, Hund und Katze, vielleicht auch die am meisten vertretenen Haustiere in Deutschland, worauf muss man da achten, wenn wir den Hund nehmen, wenn man den nicht zwei- oder dreimal am Tag ausführen kann, sollte man ihn in der Stadt vor allem nicht halten?
Also zunächst einmal möchte ich dazu sagen, zwei bis dreimal am Tag ausführen. Da haben wir vorhin schon unter uns geredet, das ist alles relativ. Also wer denkt, dass er einen zweijährigen Hund dreimal am Tag eine Viertelstunde um den Block führt und der Hund ist damit körperlich und geistig ausgelastet, der irrt sich. Man muss wirklich zusehen, dass dieser Hund beschäftigt ist, körperlich und geistig. Wenn man einen Hund hat, der sehr viel laufen muss, dann muss man mit dem joggen oder Fahrrad fahren oder was auch immer. Wenn man 8 Stunden am Tag berufstätig ist und der Hund muss 8 Stunden ganz alleine zu Hause bleiben, dann sollte man sich wirklich gut überlegen, ob das sinnvoll ist und einem Lebewesen überhaupt zuzumuten. Da muss man dann zumindest organisieren, dass irgendein Nachbar Gassi geht oder sonst jemand sich mit ihm befasst. Also es geht nicht um die Größe der Wohnung, also auch in der Großstadt eine Dogge in der Wohnung ist durchaus akzeptabel, wenn sie genügend körperlich und geistig ausgelastet wird.
Und dann, wie ist das bei Katzen? Müssen die dringend, unbedingt, ungehinderten Auslauf nach draußen haben oder ist das da auch unterschiedlich?
Also das ist eine Diskussion, die wir auch intern immer wieder führen. Es gibt da Befürworter, die sagen, eine Katze, die muss einfach nach draußen, das ist ein normales Leben für eine Katze. Für mich persönlich ist es durchaus akzeptabel, wenn man eine Katze in der Wohnung hält, wenn die das nicht anders kennengelernt hat, dann sind es eben Zwänge, der sie unterliegt und mit der sie klarkommen muss. Zwänge unterliegen wir alle in unserem modernen Leben. Man sollte aber bestimmte Grundprinzipien dann doch beachten. Die Wohnung muss groß genug sein, die Wohnung muss möglichst Rückzugmöglichkeiten für die Katze haben. Katzen lieben unterschiedliche Höhen, das heißt, wenn man eine ganz ordentliche Wohnung ohne Regal hat, ist sie katzenungeeignet. Wenn man von klein auf eine Katze hat, kann man eventuell eine zweite Katze dazu tun. Das muss aber von klein auf sein. Also der Rat, ich habe eine Katze, die ist 5 Jahre alt und jetzt setze ich eine zweite zu. Das kann tierschutzrelevant sein, weil Katzen im Prinzip Einzelgänger sind. Und wenn die so aufgewachsen sind und so gehalten werden, kann man nicht einfach eine zweite dazusetzen. Das sind alles Dinge, die muss man vorher überlegen.
Artgerechte Haltung, ist das eine in vielen Fällen vielleicht auch die Voraussetzung dafür, dass der Mensch Gewinn, Nutzen von seinem Haustier hat, Professor Bergler. Damit haben Sie sich vor allem beschäftigt, mit dem Gewinn, den Haustiere für den Menschen haben. Kann man das allgemein sagen? Haustiere tun dem Menschen gut?
Sie tun dem Menschen gut, wenn eine artgerechte Haltung sichergestellt ist, wenn das Tier veterinärärztlich immer kontrolliert ist, wenn die ganze Familie das Tier akzeptiert. Also solche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit dann ein Heimtier einen, wie wir sagen, co-pädagogischen oder co-therapeutischen Einfluss ausüben kann. Und den haben wir dann in vielfältiger Art und Weise nachgewiesen.
Also, wie kann man das konkretisieren?
Also nehmen Sie mal zum Beispiel unsere letzte Untersuchung, wo wir Kinder in Scheidungskrisen untersucht haben. Und hier hatten wir eine Gruppe von Müttern mit Hund und einem Kind und Mütter in derselben Situation mit einem Kind, aber ohne Hund. Und wenn Sie diese beiden Gruppen miteinander vergleichen, dann sehen Sie, dass doch der Hund einen wesentlichen, ja, konfliktmindernden Einfluss ausübt. Wir sehen, dass die Verlustängste bei dem Kind geringer werden, dass ein konfliktfreier Raum trotz allem bestehen bleibt. Der Junge zieht sich eben dann mit seinem Hund zurück. Er hat mehr Alltagsfreuden als Alltagsärgernisse. Er erlebt weitaus weniger wie die anderen Kinder. Einsamkeit, Verlassenheit. Er erlebt sogar wieder neue Geborgenheit, Zuwendung. Es mildern sich sozusagen seine Risikofaktoren. Also der co-therapeutische Einfluss ist ohne weiteres nachweisbar. Wenn ich noch ein anderes Beispiel nehmen darf, Körperbehinderten im Rollstuhl, dann findet hier eine ganz deutliche soziale Rehabilitation statt. Ein Körperbehinderter im Rollstuhl wird über den Hund mehr angesprochen. Es kommt eine ganz normale, wenig verkrampfte Unterhaltung zustande. Man nimmt wieder Sozialkontakte auf, man hat Gesprächsthemen, über die man sich unterhalten kann. Wir haben das auch mit Wellensittichen in Altenheimen nachgewiesen, wo dann, wenn die alten Menschen plötzlich auf ihren Wunsch zwei Wellensittiche bekommen, nach 8 Wochen sich das ganze Betriebsklima, die ganze Diskussionsstoff verändert hat, der Arzt wird weniger aufgesucht, man hat ein Thema, man hat eine Herausforderung. Also man kann das an den verschiedensten Zielgruppen und Untersuchungsgruppen nachweisen.
Das heißt, wer Haustiere hat, zieht sich nicht unbedingt zurück, also
Nein.
aus der menschlichen Gemeinschaft zurück und hat nun einen Untertan, den er also widerstandslos traktieren kann, um das jetzt mal negativ zu formulieren.
Im Regelfall gewinnt der Mensch, auch gerade der alte Mensch, über sein Heimtier wieder mehr und zusätzlichen Kontakt, als das sonst der Fall wäre. Dass es extreme Ausnahmesituationen gibt, ist nicht zu bestreiten. Aber im Regelfall nimmt die Kontakthäufigkeit und die Kontaktqualität über die Brücke eines Heimtieres zu Nachbarn, mit denen ich zum Beispiel bisher wenig gesprochen habe, wieder zu.
Wie ist das bei Kindern? Das Verhältnis Kind-Tier kann problematisch sein, aber kann es auch positiv sein insofern, dass Kinder da lernen, auch Verantwortung,
ja.
Pflichten zu übernehmen?
Das sind zwei Dinge. Sie müssen bedenken, dass die Hälfte unserer Kinder, also rund 7 Millionen, den ganzen Tag über allein sind. Der Risikofaktor Einsamkeit, den wir bisher glaubten, immer nur bei älteren Menschen konstatieren zu müssen, gilt auch für unsere Kinder. Und da spielt dann ein Heimtier, wenn es denn erwünscht ist, eine sehr wesentliche Rolle. Sie haben angeschnitten die Möglichkeit, dass ein Tier ganz bestimmte Aufgaben lernt zu übernehmen, dass es zu einer sozusagen Schulung von Pflichtgefühl, Verantwortungsbewusstsein und so weiter kommt, was nur voraussetzt, dass auch die Eltern zunächst mal bereit sind, hier zu investieren. Ich kann nicht meinem Kind einfach einen Hund kaufen und der Meinung sein, der erzieht nun das Kind, sondern ich muss hier auch investieren. Also dass diese Förderung von Verantwortungsbewusstsein, Rücksichtnahme, spielt eine sehr wesentliche Rolle. Es wird auch zum Beispiel geschult bei einem Kind die ganzen kommunikativen Fähigkeiten. Das Kind lernt ja zum Beispiel auf das Ausdrucksverhalten eines Hundes, wird da sehr sensibel, es unterhält sich damit, es spricht mit dem Hund. Das ist also sehr wesentlich. Ein Kind, das einen Hund hat und den ganzen Tag allein ist, hat viel mehr Erfolgserlebnis, hat nie Langeweile. Das kommt einfach gar nicht auf. Es geht mit seinem Tier zu seinen Freunden, es hat Gesprächsthemen. Mhm. Allerdings, das muss ich hier nochmal sagen, wir müssen uns, vor wir einem Kind ein Tier schenken, müssen einige grundsätzliche Fragen geklärt werden. Fragen, die sich durchaus auch der Erwachsene stellen sollte.
Okay, kann man grundsätzlich sagen, Herr Bollhöfer, es gibt Tiere, die zu Kindern passen, andere, die nicht zu ihnen passen?
Nun, grundsätzlich ist es altersabhängig. Je jünger das Tier ist, denke ich mal, desto jünger der Mensch ist, desto kleiner, in Anführungsstrichen, sollte auch das Tier sein. Ich denke, ein 5-6-Jähriger ist mit einem Hund in der Regel überfordert. Ein Meerschweinchen würde ich für möglich halten.
Mhm. In Zeiten der Globalisierung kennen auch Tiere kaum noch Grenzen. Der Handel mit Tieren aus fernen Regionen blüht inzwischen, auch der illegale Handel. Das provoziert die Frage, was Tiere aus ganz anderen Klimazonen überhaupt in unseren Häusern zu suchen haben. Ist eine artgerechte Haltung hier überhaupt möglich? Wir haben das schon angeschnitten. Wir wollen uns diesem Thema nun nähern auf lyrische Art. Der Panther, ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, vorgetragen von Otto Sander.
Der Panther im Jardin des Plantes. Paris. Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
Der Panther, ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, vorgetragen von Otto Sander. Könnte man einen Panther in Deutschland käuflich erwerben? Dürfte man ihn hier halten?
Also in Ausnahmefällen geht das. Es gibt hier Nachzuchten von Tierparks, von Zirkussen, die möglicherweise an Privatleute abgegeben werden. Das kommt immer wieder mal vor, nicht nur unbedingt ein Panther, auch andere. Die Auflagen sind allerdings hoch. Man muss also als Privatperson dann entsprechende Gehege nachweisen. Das Problem Panther ist sicherlich klein im Vergleich zu anderen exotischen Tieren, die man hier mit viel weniger Voraussetzungen halten kann und leider auch hält.
Wie ist das insgesamt für Wildtiere? Welche gesetzlichen Bestimmungen greifen da? Was muss man da beachten?
Also, zunächst mal gilt für alle Tiere, zumindest für die Wirbeltiere, das Tierschutzgesetz. Und insofern ist der Halter verpflichtet, zumindest auf dem Papier, die tiergerechte Haltung zu gewährleisten. Gerade beim Bereich exotische Tiere kommt bei vielen Arten dann noch Artenschutzrecht dazu. Wobei man betonen muss, dass erstaunlich viele exotische Haustiere nicht geschützt sind und entsprechend weder der Handel noch die Haltung hier unter Artenschutzrecht fällt und entsprechend auch wenig reglementiert wird.
Es gibt wilde Tiere, also freilaufende Tiere, die nicht aus der Zucht kommen. Gibt es für die spezielle Richtlinien?
Also der Gesetzgeber unterscheidet nur bei international geschützten Arten zwischen Nachzuchten und Wildfängen. Bei ungeschützten Arten ist der Handel überhaupt nicht beeinflusst oder reglementiert für Wildfänge. Also wir wissen, dass hunderttausende Reptilien jedes Jahr importiert werden, die nicht geschützt sind. Ähnliches ist auch für viele Wildvögel der Fall. Also Papageien sind ja zum Beispiel alle international geschützt. Das heißt, der Import ist geregelt. Aber für viele Prachtfinken zum Beispiel, die in den letzten Jahren in Mode gekommen sind, trifft es nicht zu. Und bei Reptilien und Fischen bei Reptilien ist nur ein kleiner Teil geschützt und bei Zierfischen ist es Bis auf wenige Ausnahmen. Jetzt vor kurzem wurden Seepferdchen unter Schutz gestellt. Ansonsten sind Zierfische international nicht geschützt und der Handel auch nicht kontrolliert.
Was sind die gängigsten Tiere aus fernen Regionen, die hier verkauft werden?
Nun, aus fernen Regionen Zierfische, nur um gleich auf Frau Alther zu antworten, die wenigsten Zierfische stammen aus Naturentnahmen, auch der importierten Fische, sondern sie werden zum übergroßen Teil in Südostasien gezüchtet, sodass also häufig der Eindruck entsteht, da kommt schon wieder eine Importsendung. Sicherlich ist es eine Importsendung, aber keine Sendung von naturentnommenen Fischen. Bei Reptilien ist es sicherlich richtig, dass da noch ein großer Teil der Natur entnommen wird, aber auch nur von solchen Arten, die im Moment keinen Schutz verdienen oder keinen Schutz benötigen. Und wir kommen, Gott sei Dank, immer mehr dazu, dass auch Reptilien nachgezüchtet werden. Das setzt natürlich voraus, dass im Moment noch diese Naturentnahmen kommen können. Wenn wir die Madagaskar-Tachgeckos vor 10, 15 Jahren nicht hätten importieren dürfen, könnten wir heute auch keine Nachzuchten bringen. Das Gleiche gilt für viele Schlangen, speziell Boas.
Ist es sinnvoll, Tiere aus der freien Wildbahn zu entnehmen und dann hier in ein Terrarium zu stecken? Ist das artgerecht?
Es kann artgerecht sein, es muss artgerecht sein, wenn ich es tue. Also unter anderen Bedingungen würde ich es nicht akzeptieren. Und viele dieser Tiere, die aus der Natur entnommen werden, haben ein einwandfreies Klima, speziell im Terrarium. Es gibt heute Heizungstechniken, Beleuchtungstechniken bis hin zu Vernebelungstechniken, um eine entsprechende Luftfeuchtigkeit zu halten. Und unter dem Gesichtspunkt, mehr über diese Tiere zu erfahren, das Interesse an diesen Tieren wachzuhalten oder überhaupt erst zu wecken und anschließend auch zu Nachzuchten zu kommen, die dann irgendwann mal eine Naturentnahme überflüssig machen, würde ich es absolut bejahen.
Wie sehen Sie das? Darf ich hier vielleicht mal?
Professor Bergleiter.
Einhaken. Also ich habe bei solchen Diskussionen ja immer den Eindruck, wir bemühen uns krampfhaft, den Import exotischer Tiere zu legitimieren. Und wenn ich mir da anschaue, unsere Untersuchungen, dass Kinder auf die Idee kommen, sich eine Schlange oder eine Spinne zu wünschen, ist mir noch nicht passiert. Mir ist es aber auch noch nicht passiert bei vielen repräsentativen Stichproben in der Bevölkerung. Also wir reden hier von einer Minorität von Menschen, die häufig aus Gründen der Selbstinszenierung, der Selbstdarstellung oder auf der Basis bestimmter Persönlichkeitseigenschaften zu solchen Tieren tendieren. Ich gehe davon aus, dass bei einem Großteil die theoretisch mögliche artgerechte Haltung nicht gewährleistet ist und bin hier sehr restriktiv.
Frau Alter?
Also ich habe einige Anmerkungen zu machen. Es ist richtig, dass bei den Süßwasserfischen fast alles, was hier verkauft wird, Nachzuchten sind. Bei den Salzwasserfischen, also bei den Korallenfischen, die ja sehr bunt sind und inzwischen auch sehr beliebt sind, sieht es allerdings ganz anders aus. Da sind 95% etwa Wildfänge und zwar, das hat nicht nur ein Artenschutzproblem für die Art selbst, weil viele Arten sind beschränkt auf ein kleines Verbreitungsgebiet und wenn das abgesammelt wird, dann verschwindet diese Art. Hinzu kommt, dass es ganz rigide Fangmethoden gibt. Da wird mit Natriumcyanid immer noch gefangen, auch wenn es verboten ist in Indonesien und in Philippinen. Aber man schätzt nach einer aktuellen Studie, dass immer noch 90% der Salzwasserfische aus Indonesien mit diesem Gift gefangen werden. Das hat nicht nur fatale Folgen fürs ganze Korallenriff, sondern auch für die Tiere, die da erhebliche Organschäden haben. Und der Kunde, der hier das Tier kauft, hat nicht lange Freude dran. Generell ist zu sagen, bei den Reptilien, auch da, es gibt von einigen Arten inzwischen große Zahlen von Nachzuchten, aber für viele Arten wird die Nachfrage nicht durch Nachzuchten gedeckt. Also es wurden zum Beispiel die Taggeckos aus Madagaskar genannt. Wir importieren Tausende von diesen Tieren. Und in dem Fall sind die Zahlen bekannt und nachvollziehbar, weil diese Art geschützt ist und insofern wird der Handel erfasst. Bei ungeschützten Arten können wir ja nur ganz grob abschätzen, was überhaupt ins Land kommt.
Wie ist das überhaupt mit dem Artenschutz? Wird der ausreichend berücksichtigt oder ist es so, dass die Bedürfnisse von Haustierfreunden hier, die sich gerne exotische Tiere halten möchten, dass die Arten bedrohen?
Na, sicherlich wird es ausreichend berücksichtigt und das gleich gerade zu rücken. Der Artenschutz, wie er nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen geregelt ist, regelt den Handel mit Tieren, nicht etwa die Biotoperhaltung. Und auf der letzten Artenschutzkonferenz in Chile hat sich ganz deutlich herausgestellt, dass die Hauptbedrohung wirklich das Verschwinden von Habitaten ist. Dass der Handel das letzte Stück oben draufsetzen kann zur Bedrohung der Arten, ist unbestritten. Also und darum unterstützen wir auch den Artenschutz, der den Handel regelt. Aber die Hauptbedrohung ist einfach das Verschwinden der Lebensräume der Tiere. Ne, und Frau Alten sprach eben die Seepferdchen an. Ne, es könnte jetzt der Eindruck entstehen, dass der Handel mit lebenden Seepferdchen die Arten in irgendeiner Form behindern könnte. Das ist auch absolut nicht der Fall. Ist in Chile auch ganz deutlich gesagt worden. Es werden Hunderttausende von Tonnen toter Seepferdchen für die traditionelle chinesische Medizin verwandt und wenige Kilogramm für die Lebendhaltung.
Wie steht es hier mit der Betreuung von Tieren, die nicht hier beheimatet ist, Frau Bernauer-Münz? Erleben Sie das, dass Menschen mit Tieren zu Ihnen kommen, die Sie vielleicht noch gar nicht gesehen haben? Ist da überhaupt der medizinische Rat hier gesichert?
Also zunächst muss ich mir dazu sagen, dass zu mir zur Tierverhaltenstherapie vielleicht mal Papsitaziden kommen. Also das ist schon möglich, aber dann hört es auch schon ziemlich auf. Mit der medizinischen Betreuung, das habe ich gerade beim Kammergespräch gehört, ist es auch nicht so ganz so ohne, weil die Ausbildung auch nicht so ganz einfach ist für die Tierärzte. Man muss da also ziemlich viel Zeit investieren. Es wird auch an der Uni wenig gelehrt. Und insofern ist es sicherlich auch schon ein medizinisches Problem, da überhaupt einen guten, kompetenten Tierarzt dafür zu kriegen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich mir so viele Zoos angucke, wie die Tiere da gehalten werden, unter welchen beschränkten, engen Bedingungen, und welche Bewegungsstereotypien die zum Teil aufweisen. Also da sind immer schon Versuche gemacht worden mit Psychopharmaka, um diese Bewegungsstereotypien zu behandeln, was sehr schwierig ist, weil wir auch sehr wenig wissen über die Dosierung dieser Medikamente und wie sie im Einzelnen wirken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich also auch noch die Boa oder den Gecko behandeln sollte, der irgendwelche psychischen Probleme hat oder irgendwelche Haltungsprobleme hat, das stelle ich mir sehr schwierig vor und ich denke, dass im Zweifelsfalle es irgendwie auf den Ratschlag hinausgehe, suchen Sie sich einen Zoo, der bereit ist, dieses Tier aufzunehmen und der die entsprechenden räumlichen Möglichkeiten hat und finanziellen Möglichkeiten und Betreuungsmöglichkeiten hat.
Wo finde ich medizinischen Rat, wenn ich eine Schlange etwa habe, die krank ist?
Es gibt eine Reihe von Fachtierärzten, sowohl für Reptilien als auch für Fische und für Vögel. Die Adressen sind entweder beim Zoofachhändler oder über die Tierärztekammer zu bekommen.
In jedem Fall dürfte das nicht ganz billig sein, ja?
Sicherlich nicht. Das ist aber auch ein Punkt, auf den wir immer wieder hinweisen. Vorher überlegen, was kostet es nachher und nicht dann ganz erstaunt sein, dass man mit dem Tier auch eventuell mal zum Tierarzt muss. Das muss man vorher mit überlegen und muss bereit sein, auch dieses Geld zu investieren.
Wie steht es...
Gerade beim Bereich Wildtiere immer wieder angesprochen, die weitaus größeren Probleme, was die Zahlen betrifft, die finden im völlig legalen Bereich statt. Die Tierbörsen, die Sie gerade angesprochen haben, die sind ein Beispiel dafür. Es gibt Tierbörsen oder Wildtierbörsen, zu denen ich jetzt sprechen möchte, die gibt es in verschiedenen Städten und manche von denen haben inzwischen eine unglaubliche Größe erreicht. Es gibt zum Beispiel eine Reptilienbörse in Hamm. Da werden inzwischen, die findet zweimal jährlich statt und da werden jeweils 10.000 Reptilien verkauft. Und inzwischen gibt es auch eine exotische Säugerbörse. Auch dort, das meiste ist legal, weil es sich um ungeschützte Arten handelt. Und das ist aus unserer Sicht mindestens ein so großes Problem wie der illegale Handel, auch wenn man nur moralisch an dieses Thema gehen kann.